Ja, noch einmal. Ja, ich hatte alle hier schon begrüßt, aber euch noch nicht, die ihr jetzt im Internet dabei seid. Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelkurs heute Abend. Wir haben beim letzten Mal zusammen erfahren, woher das Böse kommt. Kann jemand ganz einfach mit einfachen Worten sagen, woher kommt das Böse? Hat Gott das Böse gemacht? Antwort nein. Seid ihr alle einig? Und ihr im Internet, hat Gott das Böse gemacht? Nein. Richtig. So, aber woher kommt das Böse? Von dem gefallenen Engel, von dem Glanzstern, von Luzifer. Ja, in Latein, da kommt das ja her, dieses Wort, der Glanzstern. Und er hat sich überhoben gegen Gott, hat rebelliert. Gott hat diese Sünde gesehen und hat ihn aus dem Himmel geworfen. Er ist herabgestürzt, er wurde auf die Erde hinabgeworfen. Und das war das Thema beim letzten Mal. Und diesmal haben wir das Thema die Versuchung und der Sündenfall des Menschen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie kam das Böse zu uns Menschen? Weil wir sehen ja in unserem Leben, wie viel Böses es gibt. Aber wie kam es dazu, dass wir Menschen Teil des Bösen geworden sind? Das war ja nicht so geplant von Gott von vornherein, sondern es kam irgendwie zu uns. Und viele Menschen haben Probleme damit zu verstehen, woher kommt das Böse überhaupt? Hat Gott den Teufel gemacht? Und die zweite Frage, warum kommt das Böse zu uns Menschen? Warum sind Menschen böse? Ich sprach mal mit einem Mann, der viel zu sagen hat in einer sehr großen Firma. Und ich war bestürzt über einen Gedanken dort, da war eine Sache passiert. Und er sagte, und er hat null Ahnung von Gott, ist ein sehr gebildeter, kluger Mann. Auch wenn er Gott nicht kennt, sagte Andreas, Menschen sind böse. Merkt ihr das? Menschen sind böse. Welch eine Erkenntnis. Stimmt das, dass Menschen böse sind? Ja, das stimmt. Und da müssen wir nur ein bisschen auf uns hineinschauen, wie hässlich wir mal sind, wenn wir böse werden. Ja, dann schaut mal in den Spiegel kurz. Da sehen wir nicht viel besser aus als eine Wespe, die von vorne so guckt, nicht? So. Und wir werden uns heute anschauen, wie das damals überhaupt passiert ist, wie das Böse zu uns kam. Die Versuchung und Sündenfall des Menschen. Das ist das Thema für heute Abend. Okay, also der erste Punkt ist ja der Befehl Gottes. Der zweite Punkt heute, die Versuchung. Der dritte Punkt, der Sündenfall. Der vierte Punkt, die Sünde in der Welt. Und der fünfte Punkt, die Folge der Sünde. Darüber wollen wir heute nachdenken. Der erste Punkt, der Befehl Gottes. Wer möchte diesen Bibelvers lesen? Seid so frei. Wer möchte, darf loslesen. Ja, macht das ruhig. Und Willi, hört zu und zeigt mir, ob ihr das hören könnt, weil dann werde ich böse auf Ernst schauen, der neben mir sitzt, ob der das auch alles verstärkt, okay? Dann wisst ihr auch, woher das Böse von mir kommt, weil ich kann sehr böse gucken und das sehr, sehr gut. Okay.
Ich lese 1. Mose 2, 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot die Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben.
Genau. Hier haben wir eine ganz, ganz, ganz wichtige Stelle von Gott. Ich möchte euch grundsätzlich fragen, ist das, was Gott in seinem Wort sagt oder das, was Gott grundsätzlich sagt, ist das wahr? Absolut wahr. Eine andere Frage. Nimmt die Menschheit heute wahr, dass das, was Gott sagt, wahr ist? Nein. Die Existenz und das Wort Gottes wird weitestgehend ignoriert. Die Hauptperson des ganzen Universums wird ignoriert. Es wird so getan, als gäbe es sie nicht, als gäbe es keinen Gott. Und trotzdem ist es wahr, was er sagt. Warum habe ich jetzt darüber gesprochen, dass die Welt ihn ignoriert und über den Wirklichkeitsverlust der Menschen? Weil am Anfang hat Gott etwas gesagt. Und es ist genau so eingetroffen. Wisst ihr, was grundsätzlich ist, was Gott in seinem Wort sagt, trifft ein. Ob du es glaubst oder nicht, ob du Gott für existent hältst oder nicht, ob du glaubst, dass es wahr ist oder nicht, das hängt davon nicht ab. Es trifft ein. Und jetzt schauen wir an, was Gott eigentlich in der Minimalbibel von Adam und Eva gesagt hat. Ich habe hier eine Bibel, das ist eine Studienbibel, deswegen ist sie ziemlich dick. Ich könnte mir vorstellen, dass ich damit den Patrick erschlagen könnte. Also wenn ich sehr, sehr viel Schwung hole, naja, dann müsste ich vielleicht ein paar Mal draufhauen. Also da ist richtig Masse hinter, nicht? Also das ist schon was. Es gibt viele Bibeln, die sind viel kleiner, ja? Da ist es ganz schwer, einen damit zu erschlagen. Aber mit meiner geht das schon. Aber ich will euch was sagen. Die Bibel von Adam und Eva, war die auch so dick wie meine? Nein. Die bestand aus diesem einen Vers. Ein Gebot Gottes. Ich lese noch einmal. Die Kurzform, die Bibel von Adam und Eva. Mehr hatten sie nicht an Geboten. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, 1. Mose 2, Vers 15 bis 17, und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Oh, hier sehen wir eins in Gottes Wort. Der Mensch war nicht zum Faulenzen da. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir keine Faulenzer sind. Ich habe jetzt mit einem Mann zu tun gehabt, der ist Sohn in einer Familie mit 12 Kindern. Und wisst ihr was? Der Vater war sehr fleißig. Und ich hörte, er ist gestorben. Dies Jahr oder letztes Jahr hat man mir erzählt. Ich habe ihn nie kennengelernt. Aber ich habe mich über diesen jungen Mann erkundigt. Was ist das für ein Mann? Und dann erzählte mir sein Pastor, dass er sehr fleißig ist und dass er viele Brüder hat und dass sie alle fleißig sind. Und er hat viele Schwestern und alle sind fleißig, so wie der Vater fleißig war. Schön. Ich kannte ihn nicht, aber ist ein schönes Zeugnis. Fleiß ist was Gutes, oder? Wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn Leute faul sind? Ja, es gibt Menschen, die sind so faul, die bringen ihren Müll nicht weg. Das Einzige in ihrer Wohnung ist ein Trampelpfad zur Toilette und zur Hauseingangstür. Der Rest ist alles schlimm, ja? Gibt's auch. Die tun gar nichts und sind immer überfordert, ja? Das gibt's auch. Aber was wir sehen können, ist, dass Gott den Menschen eingesetzt hat zum Arbeiten. Und wisst ihr, was ich meinen Kindern immer sage? Arbeit macht den Menschen nicht kaputt. Man muss natürlich auch Erholung haben. Aber er setzte ihn in den Garten Eden ein, damit er ihn bebaue und bewahre. Er konnte den Garten anlegen. Er konnte sich überlegen, was er wohin setzt, wie er ihn bebaut, wie er ihn bewahrt, wie er ihn einrichtet, wie er ihn gestaltet. Also ganz kurz, im Garten Eden war alles schön. Es gab noch nichts Böses auf dieser Welt im Garten Eden, aber es gab schon Arbeit. Und jetzt kommt die Kurzbibel. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ich habe eine Frage, ich habe es euch jetzt vorgelesen. War das schwer zu verstehen? Nein. Hatte Adam und Eva Abitur? Nein. Waren die dümmer als wir, weil sie kein Abitur hatten? Ganz gewiss nicht. Ich habe den Eindruck, die Menschen werden immer dümmer. Die halten sich nur immer für klüger. Ja, wir können fast nichts mehr richtig. Ja, wenn man so guckt, wie sich die Menschen, die können sich heute durchschnittlich 20 Minuten konzentrieren. Ich bin sicher, dass Adam und Eva einen glasklaren, gescheiten Verstand hatten. Gott hat ihn geschaffen nach seinem Bilde und nicht so halbe Dummköpfe. Ja, und ganz einfach zu verstehen. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach. Wenn ich jetzt übersetzen würde, und Gott, der Herr, empfahl dem Menschen und sprach, wäre das falsch übersetzt? Absolut, keine Empfehlung. Ein Gebot. Was ist ein Gebot? Du sollst, ein Imperativ, ein Gebot. Du sollst. Wenn ich meinen Kindern hin und wieder was gesagt habe, die hatten oft keine Lust, aber dann sagte ich ihnen, du sollst aber. Und dann wussten sie, dass es hier keine Auslegungsmöglichkeit gab. Es gibt Dinge, die muss man tun, ja, auch wenn man sie nicht so gerne tut, aber die Dinge muss man tun. Und hier heißt es vom Herrn, und Gott, der Herr, gebot. Interessant, dass die Bibel sagt, dass Gott auch der Herr ist. Wisst ihr, was ich oft höre, gerade von kölschen Jungs? Der Leviot. Aber die lassen das Herr weg. Ist Gott der Herr, ihr Herr? Nee. Der liebe Gott. Mehr ist er nicht. Da ist irgendwo ein lieber Gott. Aber mit dem habe ich nichts zu tun. Er ist nicht mein Herr. Der Verbrecher am Kreuz. Wie sprach er Jesus an? Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Gott ist der Herr. Liebe Freunde, wenn wir erkannt haben, intellektuell und mit unserem Herzen, dass Gott der Herr ist, dann höre ich auch auf sein Gebot. Martin, jetzt sitzt du hier. Wenn ich dir sage, Martin, ich gebiete dir, bringe den Müll raus, kann ich mir vorstellen, dass du die Maske runterziehst und sagst, Andreas, hast du sie noch alle? Warum? Ich bin nicht dein Herr, oder? Du würdest es, das glaube ich dir sogar. Ich bin nicht dein Herr, du würdest den Müll rausbringen. Sehr schön, aber ich bin nicht dein Herr. Aber hier sehen wir, und Gott der Herr gebot. Achtung, wenn Gott der Herr ist in unserem Kopf und in unserem Herzen, dann hören wir auf das, was er sagt. Wenn Gott aber nicht mein Herr ist, kann ich tun und lassen, was ich will. Wilhelm Busch sagte mal so einen schönen Satz, wo es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Kannst machen, was du willst. Kannst deine Frau betrügen, kannst die ganze Welt belügen, kannst machen, was du willst. Es gibt ja keinen Gott. Und das ist natürlich auch Selbstbetrug. Aber wir sehen hier, und Gott der Herr gebot dem Menschen. Also ganz, ganz wichtig, wenn Gott der Herr ist, dann darf er auch gebieten. Und jetzt hat er ein Gebot. Er gebot dem Menschen und sprach. Jetzt kommt dieser Satz, den Eva auswendig kannte und den sie bei dem nächsten oder übernächsten Punkt auswendig dem Teufel vorsagte, aufsagte. Also, wir sehen, Eva hat es blitzgescheit verstanden und auswendig gelernt. Was hat Gott gesagt? Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Kann mir jemand sagen, was hier steht? Was hat Eva verstanden? Und Adam, was haben die verstanden? Sie haben verstanden, Gott ist Herr, dass sie gehorsam sein mussten. Und was haben sie auch verstanden? Dass es Folgen hat, wenn es Ungehorsam gibt. Was haben Sie noch verstanden? Das sind grundsätzliche Dinge, die ganz wichtig sind. Wenn es keinen Gott gibt, ist ja alles erlaubt. Wie dumm wären Adam und Eva, wenn sie glauben würden, es gäbe keinen Gott. Unsere Generation Menschen, die glauben, sie seien die Schlausten auf dem Planeten, genau das glauben sie, es gibt keinen Gott. Adam und Eva waren nicht so dumm. Sie wussten, es gibt Gott. Das war grundsätzlich für sie. Und dass man diesem Gott gehorchen muss, weil er der Herr ist. Und was war ganz konkret das Gebot? Ganz konkret. Was durften sie nicht? Genau. Es gab einen Baum im ganzen Garten Eden, wo man nicht von essen durfte. Dieser Baum hat einen Namen, einen langen Namen. Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das ist schon ein langes Ding, ne? Also wenn du so unsere Bäume hier im Wald beschriften würdest, dann wäre das schon so ein Brett. Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und da hätten wir direkt einen hohen Zaun drum gebaut, nicht? Oder? Weil der ist ja gefährlich, dieser Baum, oder? Und die wussten, von allen Bäumen darf man essen, aber von diesem einen Baum nicht. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Patrick sagte eben, es wird Konsequenzen geben, wenn man davon isst. Also, Gott schuf eine perfekte Umwelt für Adam und Eva. Es war ein echter Garten. Wie heißt der Garten? Eden, ja. Es gab Obstbäume jeglicher Art im Garten. Adam und Eva waren Vegetarier und die Tiere waren alle Pflanzenfresser. Alle. Frage, gab es da schon den Löwen? Den gab's. Was hat er gefressen? Gras. Er war Vegetarier. Und wenn es gut lief und dann fiel ein Apfel vielleicht von oben, hat er vielleicht noch den Apfel genommen. Aber es gab nicht die Fleischfresser. Dass ein Tier das andere gefressen hat, das gab es noch nicht. Schieb das ruhig zur Seite, sonst hast du einen schiefen Kopf auf Dauer. Genau, ja. So, das gab es damals noch nicht. Wisst ihr, ich habe mal einen Mann gekannt, der hat sich auf den Boden gesetzt und auf einmal krabbelten überall Zecken bei ihm über den Arm und dann sprang er zornig auf und sagte, wer die geschaffen hat, der sollte erschlagen werden. Ich war erschüttert, als er das gesagt hat. Es war ein absolut, bis heute ist es ein schrecklich gottloser Mensch. Aber gab es schon Zecken im Garten Eden? Nein. Es gab Spinnentierchen, die so aussehen wie die Zecken jetzt, genauso. Aber es gab nach der Schöpfung, wo Gott gesagt hat, er sah, was er gemacht hatte und es war sehr gut. Wann war das sehr gut gekommen, nachdem Eva geschaffen wurde? Schön, ne? Das war dann wunderschön. Da bin ich mit Gott einer Meinung. Ja, aber es gab einen Fluch auf der Erde und auf alle Schöpfung in dem Augenblick, wo die Sünde passiert ist. Und dann hat Gott die DNA aller Tiere, auch der Menschen, verändert. Auf einmal musste der Tod einprogrammiert werden. Eine Restlebensdauer und nachher ein Ende des Lebens einprogrammiert werden. Es wurde einprogrammiert, dass die Zecke Blut saugt und dass die Fledermaus es auch tut und dass die Schlange giftig ist und gefährlich ist und dass der Löwe Lämmer reißt und der Wolf auch Lämmer nachstellt und sie auffrisst. Das alles gab es durch den Fluch, aber das war nicht im Garten Eden. Alle Tiere waren Pflanzenfresser. Da war der Braunbär, der Grizzlybär, so wie der Pandabär. Der hat Bambus gefressen, nichts anderes. Übrigens tut es der Pandabär bis heute. Und wenn du das Gebiss vergleichst, ist es genauso. Aber da sehen wir, dass Gott eine Umprogrammierung vorgenommen hat. Ganz nebenbei, es wird wieder eine Umprogrammierung geben. Wann? In dieser Schöpfung. Auf der Erde. Genau, wenn Jesus auf die Erde kommt. Zum tausendjährigen Reich. Und das wird nicht mehr lange dauern. Wenn wir so ein bisschen schauen, was los ist, werden alle Gläubigen bald bei Jesus sein. Und dann wird Jesus nach der Trübsalzeit wiederkommen und ein tausendjähriges Reich auf dieser Erde machen. Und dann wird er alles wieder umprogrammieren. Und der Löwe wird was fressen? Gras, so wie im Garten Eden. Und die Zecke wird was fressen? Blut von Menschen und von Kühen? Nein. Irgendwas anderes. Ich kenne mich nicht aus. Da kümmert sich der Herr drum. Okay? So. Also Gott pflanzte im Garten zwei ganz besondere Bäume. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Durfte man von dem Baum des Lebens essen? Darf man. Vom Baum des Lebens durfte man essen. Denn hier heißt es, von allen Bäumen darfst du essen. Nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht. Vom Baum des Lebens somit schon. Und das wissen viele Christen nicht. Warum durften Adam und Eva nicht zurück nach dem Sündenfall? Was war der Grund? Sehr schön. Damit sie nicht zum Baum des Lebens gelangen. Ganz interessant. Und wisst ihr, wo es den Baum des Lebens wiedergeben wird? Im Himmel. Da gibt's den wieder. Und ich freue mich, den Baum zu sehen. Und dann schließt sich der Kreis. Alles, was böse war, Klammer auf, wird vergehen. Da gibt's eine Klammer zu. Und die Ewigkeit beginnt für alle, die an Jesus geglaubt haben. So ein bisschen, ja, den Baum des Lebens werden wir im Himmel wiederfinden. Und da gibt es ja auch ewiges Leben. Von dem durfte man also essen, nur von einem Baum nicht. Wie hieß der Baum? Das lange Wort. Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Jetzt könnte man fragen, liebe Freunde, war das nicht von Gott ungerecht, dass er diesen Baum überhaupt dorthin gesetzt hat? Viele sagen, warum hat Gott das gemacht? Bitte? Zur Prüfung. Wisst ihr was? Es gibt viele Ansätze, das zu erklären. Mein Ansatz ist jetzt nur ein Versuch. Einen habe ich selbst entwickelt, den anderen habe ich von klugen Leuten gelernt und ich glaube, dass das immer noch nur Stückwerk ist. Ein Punkt ist, Gott wollte freiwillige Anbeter. Wisst ihr, stellt euch mal vor, ich würde mal eine Maschine bauen. Sobald mein Schlüssel ins Schlüsselloch kommt, dann weiß die Maschine, es ist Andreas. Ich mache die Tür auf. Herzlich willkommen, Andreas. Du bist der Beste. Ich freue mich, dass du wieder zurück bist. Und dann gehe ich an der Puppe vorbei, die sich vor mir verbeugt und immer wieder das Gleiche sagt. Wisst ihr was? Nach dem dritten Tag hätte ich die Puppe rausgeschmissen. Das wird mich nerven. Das ist ein Automat, aber nicht lebendig und nicht ehrlich und nicht freiwillig, sondern es ist ein Roboter. Okay? Gott aber hat uns gemacht nach seinem Bilde. Gott hat einen freien Willen, wie wir Menschen auch. Nur, dass Gott eine Grenze hat, die wir nicht haben. Gott kann nichts Böses tun, weil Gott heilig ist. Wir aber, bei uns ist das nach unten offen, das Böse. Wir können alles. Wir können mit der hübschen Nachbarin irgendwo hinfahren. Wir können irgendwas stehlen aus dem Regal des Chefs. Wir können Leute belügen, wenn wir unseren Vorteil haben. Ja, ich kenne Freunde, die sagen, ach, das kriege ich woanders billiger. Und dann sagen sie 100 Euro billiger, damit sie dann irgendwas lügen. Ich kenne Leute, die machen, das ist ihr Geschäftsmodell. Und dann drücken sie die Preise da mit rein erfundene Rabatte, die es nirgends gibt, die sie einfach nur am Telefon sagen, um Leute im Prinzip zu belügen und ihre Vorteile zu haben. Geschäftsmodell, Lüge. Bodenlos. Und wenn wir die Filme schauen, dann sehen wir die Absurditäten. Und das Böse hat ja fast kein Ende. Es ist ein Plan bei vielen Menschen. Gott kann das nicht, aber er hat einen freien Willen. Und genauso auch wir. Und er wollte, dass wir freiwillig ihn anbeten. Wenn ich meine Frau bedrohen würde und sagen würde, wenn ich morgen keinen Kirschkäsekuchen kriege, dann kriegst du Ärger. Was meint ihr, kriege ich morgen einen Kirschkäsekuchen? Meine Frau wird den machen, genau wie Martin den Müll rausbringen würde. Die wird den machen. Aber glaubt mir, die wird den nicht so gerne machen, wie wenn sie es gerne macht, weil sie mich lieb hat, freiwillig, um mir eine Freude zu machen. Und das wollte Gott auch. Und wisst ihr, was auch wichtig ist? Der zweite Gedanke. Freiheit ist etwas, was Gott dem Menschen schenken wollte. Und wo man Zwang hat, dass man tun muss, ohne einen Ausweg, ist es keine Freiheit. Und so hat Gott diese Liebe zu den Menschen gegeben, dass er ihnen A, den freien Willen gegeben hat und B, die Freiheit zu entscheiden, ob sie Gott gehorchen oder nicht. Ist das nicht eine Freiwilligkeit? Wie schön. Wie schön, wenn man das freiwillig tut. Und Gott wollte genau das bewirken. Also Gott ist so wunderbar, dass er Mann und Frau mit der Fähigkeit erschaffen hat, sich auch gegen seinen Willen zu entscheiden. Offensichtlich würde der Mensch aber unter den Folgen dieser Entscheidung zu leiden haben. Gott ist allwissend und er wusste, dass der Mensch seinen Willen einsetzen wird, sich gegen seinen Schöpfer zu entscheiden. Und trotzdem hat er den Menschen geschaffen. So wichtig war ihm der freie Wille. Ja, also das war damals der Befehl Gottes. Von dem Tag an, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ich glaube, jeder von uns hat verstanden, dass Gott es ernst gemeint hat. Kurze Frage, hat Gott recht, wenn er was sagt? Okay, immer recht. Und gibt es den Tod in dieser Welt? Ja. Wir kamen mit unseren Freunden am Montag von der Beerdigung. Ein Freund von uns, Richard Herzog, ist gestorben und begraben worden. Gott hat recht gehabt. Er hat Adam und Eva gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr gewisslich sterben. Ist das so gekommen? Absolut. Deswegen, liebe Freunde, wir müssen eins wissen. Wenn Gott sagt, du wirst sterben, wenn du von dem Baum isst, wirst du sterben. Wenn Gott sagt, ich schicke meinen Sohn auf diese Erde, um ans Kreuz zu gehen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, wird das genauso kommen, dass jeder, der glaubt, ewiges Leben hat und jeder, der nicht glaubt, in die Hölle kommt. Wenn Gott sagt, dass er wiederkommen wird, in Macht und Herrlichkeit, dann wird er wiederkommen, auch wenn die Tagesschau es anders sieht. Okay? Ganz wichtig. Und jetzt schauen wir uns mal die andere Seite an. Den Betrug an. Der zweite Punkt, die Versuchung. Dazu lesen wir diesen Bibelvers. Wer möchte den lesen jetzt? Aus 1. Mose 3, Vers 4 bis 5. Wir sehen also, ganz am Anfang der Bibel gibt's schon die Versuchung. Ja, bitte.
Nee, das ist 1. Mose 3, 4 und 5.
Genau.
Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist.
Genau, sehr, sehr schön. So, hier, bitte. Hier spricht auch jemand. Hier spricht was für ein Wesen? Die Schlange steht hier. Absolut, da sprach die Schlange. Frage, können Schlangen sprechen? Antwort, nein. Aber hier in 1. Mose 3, Vers 4 und 5, können Schlangen sprechen, eine Schlange. Wir haben beim letzten Mal auch über Dämonen gesprochen. Und Dämonen sind Geistwesen. Und Dämonen können sowohl Menschen als auch Tiere besessen machen. Ja, quasi die Kontrolle über dieses Wesen übernehmen. Wir wissen von sehr vielen besessenen Menschen, die getan haben, was die Dämonen, die in ihnen gewohnt haben, von ihnen verlangten. Wir wissen, dass die Dämonen, als sie Jesus vor 2000 Jahren getroffen haben, weil er eines Weges ging, mit dem sie nicht gerechnet haben, und dann baten sie ihn, in die Schweineherde zu fahren, und Jesus gestattete es ihnen. Und sie übernahmen die Kontrolle dieser Schweine, weil sie in sie gefahren sind. So kann auch der Oberdämon, ein Geistwesen, wer ist das? Der Teufel selbst, der Satan selbst. Der Satan, der zum Teufel wurde, das ist ein Cherub, der mächtigste Engel, so kann er auch durch die Schlange sprechen. Also, dass wir das erkennen können, die haben die Macht dazu, durch eine Schlange zum Beispiel wie hier zu sprechen. Das ist kein Bild, was wir im übertragenen Sinne verstehen müssen. Hier sprach tatsächlich eine Schlange. Und zwar der Teufel durch die Schlange. Und hier heißt es, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Oh, schaut euch nochmal den Vers vorher an. Der erste Punkt, der Befehl Gottes, der letzte Satz. Kann den jemand lesen? Den letzten Satz nochmal. Kelly, lest den mal. Denn an dem Tag?
Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben.
Genau, da steht, du musst gewisslich sterben. Also Gott sagt, ganz sicher wirst du sterben. Jetzt sagt die Schlange etwas anderes. Doppelpunkt, keineswegs werdet ihr sterben. Wer hat recht? Gott. Immer Gott. Wer hat in dieser Welt recht? Gott hat auch in dieser Welt immer recht. Aber wir Menschen leben so, als ob der Teufel recht hätte. Du kannst tun und machen, was du willst. Wir haben ein eigenes Gebot. Du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Das Problem ist, jeder wird erwischt. Er sieht alles. Und hier sehen wir, wie rotzfrech dieser Teufel ist. Von Gott aus dem Himmel geworfen, auf diese Erde geworfen. Er versucht Eva und lügt, dass sich die Balken biegen. Keineswegs werdet ihr sterben. Und jetzt nehmen wir mal die 10 Gebote. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben dir haben als mich. Keine anderen Götter neben mich. Was sagt der Teufel? Das erste Wort? Keineswegs. Im Hinduismus hat er 2 Millionen Götter. Im Islam hat er einen Nachtgott, den Allah. Er hat also alle möglichen Götter. In der griechischen Mythologie tausende Götter, die alle durcheinander kommen, unzählbar. Und genauso auch in der römischen Kultur, ohne Ende Götter. Und Gott sagt, du sollst keine Götter neben mir haben. Und wir wissen aus der Bibel, dass es keine anderen Götter gibt. Was sagt der Teufel? Keineswegs. Wenn es heißt, du sollst dir keine Bildnisse machen, was sagt der Teufel? Keineswegs, mach dir ruhig Bildnisse. Wenn Gott sagt, du sollst den Sabbat heiligen, den Feiertag heiligen, keineswegs, kannst du ruhig machen, wie du möchtest. Wenn Gott sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, dann sagt der Teufel, keineswegs, brauchst du nicht. Nicht nötig. Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, dann sagen wir, ach, sieh es nicht so eng. Und wir wissen, was die Bibel auch über Töten sagt. Es ist nicht nur die Ermordung eines Menschen oder die Tötung eines Menschen, die Gott nicht möchte, sondern er sagt, wenn du einen Menschen hasst, ist es bei Gott, wie wenn du ihn getötet hast. Und somit weiß ich von mir, dass ich ein Mörder bin. Wenn Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen, was sagt die Welt? Was sagt der Teufel? Was sagen die Medien? Kannst du ruhig machen. Kannst du ruhig machen. Ne, ist ja kein Thema. Sigmund Freud hatte eine Parole, je mehr du deine Triebe lebst, umso gesünder lebst du. Ja? So, und wir wissen alle, dass die Wissenschaft genau das Gegenteil rausgefunden hat. Je mehr du Sünde lebst, umso mehr macht es dich kaputt. So sehen wir, alle 10 Gebote können wir durchgehen. Du sollst nicht begehren und so weiter. Du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Alle 10 Gebote durch kannst du ganz klar sehen. Der Teufel sagt immer wieder das Gegenteil. Keineswegs. Das erste Gebot, nicht der 10 Gebote, die kamen ja erst in 2. Mose 20. Aber hier sind wir ja noch weit davor. Hier sind wir ungefähr vor 6000 Jahren, wo dieses Gebot stand. Du sollst von dem Tag an, du sollst nicht von diesem Essen, von der Frucht des Baumes, der Erkenntnis und des Guten und Bösen, so, das war ganz schade ausgedrückt. Aber das ist etwa 6000 Jahre her. 2. Mose 20 ist 3500 Jahre her. Also viele Jahre später kam erst das Gebot. Aber hier sehen wir, dass auch schon da der Teufel gesagt hat, keineswegs. Genau wie heute. Und so können wir immer sehen, der Teufel ist primitiv gegen Gott, weil er Gott hasst. Immer das Gegenteil. Eigentlich einfach zu durchschauen. Immer das Gegenteil. Und wisst ihr, wie er anfängt? Wir haben jetzt gelesen, keineswegs werdet ihr sterben. Das ist jetzt schon die glatte Lüge. Aber vorher macht er Eva, kocht er sie ein bisschen weich und sagt, meinst du wirklich, dass Gott das so gemeint hat? Und Eva ist ganz unsicher und sagt ganz brav diesen Vers auf. Das erste Gebot, was die Menschen bekommen hat. Und dann ist sie schon ganz am Zweifeln, weil er sie in Frage gestellt hat. Und dann kommt er mit der glatten Lüge und sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Schaut euch diese Linkheit, diese Verschlagenheit an. Er hat sich diese schöne Frau im Himmel, im Garten Eden genau angeschaut und er wusste, Eva ist blitzgescheit. Wie kann ich sie verführen? Er hat sich gut vorbereitet und kommt fast schon auch mit biblischer Eleganz daher und nimmt Vokabeln, die wirklich super zum Verführen sind. Schaut mal, was er hier sagt. An dem Tag, keineswegs werdet ihr sterben, glatte Lüge, sondern Gott weiß. An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Er spricht davon, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet genau erkennen, was gut und böse ist. Und das will Gott doch auch. Wer von uns möchte nicht genau erkennen, was gut und böse ist? Ich will es doch gut erkennen, oder? Also die Zielsetzung, die er nach der Lüge nennt, ist absolut lupenrein. Nämlich zu erkennen, was gut und böse ist. Aber welche Zielsetzung ist wirklich böse in Gottes Augen? Der vorletzte Punkt. Ihr werdet sein wie Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt Gott im ersten Gebot, ja? Und hier hat der Teufel was im anderen Angebot. Er hat das im Angebot, wir werden sein wie Gott. Lukas, du wie Gott? Ein bisschen übertrieben, nicht? Aber wer fühlt sich da nicht geschmeichelt? Ich will sein wie Gott. An wen erinnert uns das? An den Teufel. Genau das war ja der Grund, warum er aus dem Himmel geflogen ist. Er hat es ja auch so versucht. Er wollte sein wie Gott. Das hat er begehrt. Und deswegen ist er aus dem Himmel geflogen. Und das hat er sich gut gemerkt. Er weiß ja, warum er aus dem Himmel geflogen ist. Und jetzt denkt er sich, das, was bei mir so fatale Folgen hat, was mich so runtergerissen hat, das versuche ich bei der Eva auch. Ich zerstöre ihr Leben genauso, wie meine Sünde mir zum Fallstrick wurde. Und dann bietet der Teufel ihr an, ihr werdet sein wie Gott. Fatal. Aber haben wir das Prinzip verstanden der Verführung? Eine glatte Lüge und dann auch diesen Gedanken, sein zu Gott, das ist ja ein Anreiz, also ist ja schon mal höher, als man ist. Und dann gut erkennen, wir werden erkennen, was gut und böse ist, weil uns auf einmal die Augen aufgehen. Bitte?
Ich finde den Anfang davon besonders schrecklich, weil der eingeleitet wird, diese Verführung, in dem die Schlange sagt, sondern Gott weiß.
Ja.
Sie benutzt also die Autorität Gottes, die hat nicht gesagt, ich sehe das anders.
Ja.
Ich wäre, das ist nicht so. Gott weiß und setzt seinen Türöffner an.
Genau.
Dann kommt das Gefühl, oh, Gott weiß das ja. Da bin ich jetzt aber eifersüchtig, dass ich das jetzt nicht habe.
Ja, ganz genau. Und die Schlange unterstellt auch mit diesem Satz, und Gott weiß, als würde Gott hinterhältig sein und dieses Glück der Eva vorenthalten, so zu sein, wie er ist. Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und Gott will nicht, dass ihr so klug seid wie er. Gott will, dass ihr so ein bisschen so halbblind dahin schlummert. Gott will nicht, dass ihr alles durchschaut. Oh, da wird ein Verdacht, ein böser Verdacht auf Gott gelenkt. Als hätte Gott falsche Motive. Gott weiß. An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und das will er verhindern. Und deswegen hat er es euch nicht gesagt. Und deswegen komme ich, um es euch zu sagen. Ja, wunderbar. Das ist ja schon fast eine frohe Botschaft von der Schlange, nicht? Wie verlogen. Ja, da sehen wir, wie das Wesen ist. Er kommt daher mit Worten, die sich super anhören, die ganz christlich sind, weil jeder will ja Gut und Böse unterscheiden können. Ja, und wir sehen, was hier auch passiert. Wenn jemand anfängt, an Gottes Wort zu zweifeln, dass die Bibel das Wort Gottes ist und Gültigkeit in allen Bereichen des Lebens hat, dann beginnt der Mensch zu verlieren. Dann beginnt er zu verlieren. Ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, die war mit ihrem Vater. Ich war zu Besuch bei, ich habe einen Freund, der hat eine studierende junge Tochter. Und bei ihr geht alles drunter und drüber, wirklich alles. Sie ist eigentlich so durchgeknallt, dass man mit ihr keine Viertelstunde zusammen sein kann, ohne dass du einen Knoten im Kopf bekommst. Und mir tut die wirklich leid. Ein ganz hübsches Mädel, aber im Kopf total verworren. Und egal, was man sagt und was ihr Vater oder ihre Mutter sagt, alles sieht sie anders. Alles grundsätzlich keineswegs und alles grundsätzlich anders. Und ich habe mich gefragt, warum ist die so durchgeknallt? Und wir haben gesprochen. Und dann kam er über die Bibel zu sprechen. Und sie hat sich alles Mögliche reingezogen, Pseudowissenschaft und Bibelkritik, alles Argumente, womit sie sich sagt, die Bibel ist nicht wahr. Gott hat nicht recht. Die Bibel ist gefälscht. Was Gott sagt, kann nicht stimmen. Und deswegen ist sie falsch gepolt. Und wer falsch gepolt ist, denkt wie der Teufel keineswegs. Immer das Gegenteil. Gott sagt, du sollst nicht. Sie macht genau das Gegenteil. So sieht's auch aus bei ihr. Eine Beziehung nach der anderen schrottet sie, geht gegen die Wand. Wenn ich an ihre Zukunft denke, ich bin nach einer Stunde weggefahren. Ich konnte nur für sie beten, dass Gott eingreift und sie anhält. Sie ist unterwegs, ihr Leben total zu zerstören. Und die Eltern sitzen dabei und denken, die hätten den Verstand verloren. Das ist unsere Tochter. Unglaublich. So ist es, wenn der Mensch Gottes Wort anzweifelt und es nicht für bare Münze nimmt, dann kommt an diese Stelle eine eigene Logik, die Lüge. Und dann übernimmt die Lüge und es passiert genau das, was jetzt auch passieren muss, dass Zerstörung auf allen Ebenen in das Leben von Adam und Eva kommt und damit zur ganzen Menschheit. Der Teufel wollte Gott gleich sein oder höher gestellt sein und wurde aus der Gegenwart des Allmächtigen vertrieben. Und den gleichen Gedanken wollte er auch bei der Frau wecken. Und es ist ihm gelungen. Sie wollte auch sein wie Gott. In Offenbarung 12, Vers 9 steht, dass die Schlange selbst der Satan war. Da steht, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Was steht hier für ein Zwischensatz? Was macht er in Bezug, also was ist seine Tätigkeit? Der den ganzen Erdkreis verführt. Und das hat er angefangen bei Adam und Eva. Das ist seine Absicht, uns zu verführen. Und wenn ich schaue, wie viele Menschen verführt sind in unseren Tagen, blind für die Realität, blind für die Wirklichkeit. Sie glauben dem, der sagt keineswegs und wundern sich, dass ihr Leben nicht funktioniert. Eva befand sich am falschen Ort. Sie sprach mit der falschen Person über ein falsches Thema und kam schließlich zur falschen Schlussfolgerung. Das war also die Versuchung. Sie glaubte nicht Gott, der nicht lügen kann, sondern glaubte dem Lügner. Was für ein Fehler. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der Sündenfall. Wer möchte diesen Vers lesen? Lukas, sei so gut, lese mal diesen Vers.
1. Mose 3, Vers 6.
Ja.
Und die Frau sah, dass von den Bäumen gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weisen macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß.
Genau. Also wir sehen, was hier passiert ist. Jetzt stellt euch mal vor, was im Gehirn passiert ist, man sagt das in Neudeutsch Gehirnwäsche. Und das gibt es wirklich, Gehirnwäsche. Also, jetzt musst du überlegen, was war, als Gott sprach, du von allen Bäumen darfst du essen, nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten darfst du nicht essen, Guten und Bösen darfst du nicht essen. Was war in Evas Kopf programmiert? Was wusste sie? Achtung, Bogen drum machen, nicht? Der Baum ist gefährlich. Nicht dorthin. Ich glaube, dass dann ein Adrenalinschuss passierte, wenn man zu nah dran kommt. Okay? Der ist gefährlich. Von allen darf ich essen, hier nicht. Jetzt redet die Schlange, der Teufel, mit Eva. Was passiert? Wir lesen, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und aß. Seht ihr, wie Gehirnwäsche funktioniert? Gott sagt, du sollst nicht. Die Schlange sagt, keineswegs. Wie immer, das Gegenteil von Gott. Was passiert im Gehirn eines Menschen, wenn er der Lüge glaubt? Vers 6, 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Schaut mal, vorher war psychisch folgendes gesetzt. Achtung, böse, gefährlich. Lebensgefahr. Kennt ihr das auf Brücken, wo drunter eine Eisenbahn fährt? Steht überall ein Schild, Achtung, Lebensgefahr. Oder? Ja. Überall, da darfst du nicht hin. Ja, ich war bei der Deutschen Bahn, deswegen habe ich das oft gesehen. Achtung, Lebensgefahr. Es gibt Räume, da dürfen nur Leute mit Zugangsberechtigung, mit Schaltbefugnis durchgehen. Das sind Elektriker, die ganz gewisse Schulungen gemacht haben, um große Leistungen zu schalten. Da darf noch nicht mal ein normaler Elektriker rein, weil da ein Lichtbogen ist und so weiter. Achtung, Lebensgefahr steht da dran. Und das war für Eva gesetzt. Achtung, Lebensgefahr bei diesem Baum. Jetzt spricht der Teufel und sagt keineswegs, sondern Gott weiß. Er will dir was vorenthalten. Er weiß eigentlich im Grunde ganz genau, und deswegen muss ich dich aufklären, dass wenn du davon isst, wirst du so sein wie er und du wirst alles gut erkennen, du wirst weise sein wie Gott. Was passiert in der Psyche? Eva glaubt es, auf einmal schaut sie auf die gleichen Früchte und wir lesen, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre. Vorher Anti, bloß nicht dahin, jetzt ich will's haben. Könnt ihr das vorstellen? Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Die Augen, auf einmal funkeln die Augen, die sehr schönen Augen der hübschesten Frau, die je auf Erden gelebt hat. Ja, die schaut auf diese todbringende Frucht und glaubt, dass es ein guter Baum ist, dass es gut wäre, davon zu essen und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und schaut mal, wie primitiv der Teufel ist. Eva schaut auf die Frucht und glaubt tatsächlich, dass vom Essen dieser Frucht Weisheit käme. Wisst ihr, wenn Äpfel weise machen würden, dann hätte ich jeden Tag einen Sack davon gegessen. Und wenn Wassermelonen es tun würden, dann würde ich jeden Tag Wassermelonen essen, weil die ja angeblich weise machen. Wie blöd ist das, sowas zu glauben? Aber Eva glaubt das. Hier steht, weil er weise macht. Etwas ganz Abartiges. Ich will euch das wirklich, dass ihr einfach seht, wie ekelhaft und pervers der Teufel ist. Ja, er dreht ja alles um. Und als Eva das aß, der Teufel hat wahrscheinlich ein Salto vor Freude gemacht und sich ins Fäustchen gelacht. Wie dumm ist diese Frau, zu glauben, dass diese Frucht weise macht. Das muss ja ihm einen Spaß bereitet haben. Und die ganze Engelwelt, die haben sich unglaublich gefreut, weil sie wussten jetzt, Gott hält Wort. Der Teufel weiß, dass Eva sterben wird. Und da sehen wir, was für eine Freude der hat, Eva umzubringen. Denn er verführt sie ja dazu, gegen Gott zu rebellieren und damit den Tod in Kauf zu nehmen. Wir sehen ganz klar, der Satan ist unterwegs, Eva umzubringen, verführt sie dahin und freut sich drüber. Was für ein teuflisches Gesicht, liebe Freunde. Und jetzt nehme ich ein Beispiel aus der Geschichte. Das habe ich gelesen von ägyptischen Pharaonen. Das Beispiel ist ekelhaft. Und trotzdem werde ich das jetzt mal weitergeben. Ägyptische Pharaonen hatten ja ihre Zauberer. Und die Zauberer haben ja Zugang zur dämonischen Welt. Und dann beraten sie sich natürlich dort. Ne? Was ist jetzt richtig? Unser Pharao hat Bauchschmerzen und die gehen nicht weg. Und tatsächlich weiß man, dass Zauberer den Pharaonen empfohlen haben, Katzenkot zu essen. Denn Katzenkot, da kriegen sie Kraft von. Wisst ihr, ich könnte die Katzen wegjagen, die bei mir im Garten ihre Geschäfte machen. Aber das zu essen auf einem Silbertablett, Entschuldigung, wie abartig ist das? Und jetzt stellt euch mal diesen Pharao vor, der Bauchschmerzen hat und der soll Katzenkot essen. So ganz frisch, ne? So ganz wunderbar. Und das soll die Bauch, es macht stark. Und der Gedanke war, Katzenkot, da bekommst du die Kraft der Katze. Und die haben ja 7-mal Leben und so weiter, diesen ganzen abergläubischen, dämonischen Kram, den man ja so immer so dahinstellt. Und jetzt isst das Staatsoberhaupt Katzenkot. Was hat die dämonische Welt gemacht? Ich kann mir vorstellen, die haben einen Handstand gemacht, wie lustig das von der Seite aussieht. Wir wissen, wissenschaftlich ist Katzenkot eines der giftigsten Dinge, die man essen kann. Das ist todbringend. Wer Katzenkot isst, bringt sich um. Das ist hochgiftig. Und das Staatsoberhaupt Ägyptens, der Weltmacht, isst Katzenkot. Weil er im Kopf glaubt, dass das gut ist für ihn. Dass es ihn stark macht. Und die sind daran gestorben, ja. Es ist also nicht witzig. Aber da sehen wir die Perversion des Teufels. Und wisst ihr, was Jesus sagt über den Teufel in Johannes 8? Dass er ein Menschenmörder ist von Anfang an und ein Lügner. Er will die Menschen umbringen. Und hier sehen wir genau, das war sein Ziel. Er wollte Eva umbringen. Er wollte sie töten. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an, sagt sein Schöpfer. Und Eva glaubt das. Und wir sehen, was bei ihr passiert. Genau das, was im Gehirn vom Pharao ist. Katzenkot macht mich stark. Genau das passiert bei ihr, als sie auf die Frucht geschaut hat. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Also ihr Mann war nicht weit weg, wahrscheinlich so in der Nähe, dass er dieses Gespräch mitbekommen hat. Und er ist genauso peng. Er glaubt das auch. Er schaut die Augen seiner wunderschönen Frau an und die funkeln, die schaut auf diese Frucht und glaubt, dass diese Frucht weise macht. Und wenn eine Frau begeistert ist, dann machst du mit. Das ist ja deine Frau. Mensch, lass uns das doch. Gott hat uns das vorenthalten. Er möchte ja nicht, dass wir wissen, dass wir genauso schlau werden wie er. Wie der Pharao geglaubt hat, dass er so stark wird wie eine Katze, genauso glaubte Eva, dass sie klug wird wie Gott. Dabei ist es das Dümmste, was sie machen konnte. Und damit hat sie sich den Tod geholt. Also die Versuchung verläuft in verschiedenen Stufen. Normalerweise, wir sehen was, hören was, tasten und riechen oder schmecken etwas. Und hier war das so, dass es vom Sehen kam. Sie sah, dass die Frucht gut aussah und begehrte Weisheit, die nicht von Gott kommt, und aß die Frucht. Und liebe Freunde, Jesus hatte einen Bruder, der hieß Jakobus. Einen Halbbruder. Jesus war ja nicht von Josef gezeugt, aber er hatte einen Halbbruder. Er hatte mehrere Halbbrüder, aber Jakobus ist einer, der erst zum Glauben kam, also der Sohn von Maria und Josef, der erst zum Glauben kam, nachdem Jesus auferstanden ist. Und er schreibt in seinem Brief, als er gläubig geworden ist und Pastor war in Jerusalem, was passiert mit der Begierde in unserem Herzen, den Mechanismus. Und das will ich euch mal vorlesen. Er schreibt in Jakobus 1, Vers 14 und 15, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Ich will es euch ganz einfach erklären. Es ist so, der Mensch sieht etwas und es weckt bei ihm die Begierde. Das will ich haben. Genau wie bei Eva. Sie glaubt das. Genau wie der Pharao auf Katzenkot schaut und meint, das wäre ganz toller Schokopudding oder was. Ja, ekelhaft. Aber so ist der Teufel eben. Er will Menschen umbringen auf eine Weise, pervers und hinterhältig und mörderisch, das ist unglaublich. Das ist wirklich Gehirnwäsche. Und was passiert? Ja, Jakobus schlüsselt es auf. Über die Begierde kommt die Sünde und von der Sünde kommt der Tod. Man kann also sagen, der Tod hat eine Großmutter. Die Begierde, du begehrst etwas, du willst es haben. Und dann kriegst du ein Kind. Das ist die Sünde. Du tust es dann. Und das Kind von der Sünde ist dann der Tod. Somit ist die Oma vom Tod die Begierde. Damit fängt alles an. Und das ist gut zu verstehen. Wir müssen oft aufpassen, wenn wir irgendwas begehren, ist das von Gott? Und wir tun genau das Gegenteil von dem, wo Gott sagt, du sollst nicht, und ich will unbedingt etwas, wo Gott sagt, wo Gott gesagt hat, tu das nicht. Ein kleines Beispiel. Unglaublich. Es gibt Dinge, die sind, also wenn ihr mal Pastor werdet irgendwann, ja, und ich wünsche, einige werden das werden, dann werdet ihr Dinge erleben, die es eigentlich gar nicht gibt. Ruft mich ein Mann aus Wetter an der Ruhr an, weint schrecklich, ist Sohn vom Chef, und so hat er sein Leben lang auch verbracht. Und sagt, Andreas, kannst du für mich beten? Sage ich, ja, natürlich kann ich für dich beten. Andreas, ich liebe eine Frau. Ach, das sage ich, ist ja schön. Aber es gibt ein Problem, Andreas. Die Frau ist verheiratet. Kannst du nicht dafür beten, dass ich sie trotzdem kriege? Und ich, da fällt dir die Kinnlade runter. Und da habe ich ihm gesagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Aber ich liebe sie. Und er will nichts von dem wissen, was Gott sagt. Wisst ihr, was das ist? Sünde. Und ich habe ihm gesagt, ich werde nicht dafür beten. Denn es ist ganz klar eine Begierde in dir, die sündig ist. Was passiert? Von der Sünde, also von der Begierde, kommt die Sünde. Von der Sünde kommt der Tod. Der Tod hat eine Oma und das ist die Begierde. Damit fängt es an. Deswegen müssen wir aufpassen, was unser Herz begehrt. Weil da kommt das Böse her. Wir begehren was, wollen es kriegen, dann kommt die Sünde und dann kommt der Tod. Ganz, ganz nebenbei, das wollen wir in unserer Gesellschaft nicht hören, aber ich möchte es nur ganz kurz anreißen. Viele Menschen begehren jemand anders und wollen mit ihm ins Bett. Und das sehen wir in allen Filmen, weil die Hollywood-Stars und Hollywood weiß, man muss diese Szenen haben, sonst sind die Filme nicht mehr attraktiv. Und genauso ist es. Wenn man das begehrt, dann kommt der Wunsch, das Begehren. Danach, wenn die Möglichkeit da ist, die Sünde, und das führt uns zum Tod. Das sagt die Bibel. Zum Beispiel in Sprüchen steht, wenn ein junger Mann zu einem Mädel geht oder zu einer Hure geht, die nicht ihm gehört, er geht zu ihr, sündigt, und da er steigt hinab zum Tod. Und es wird sogar ein Bild verwendet mit einem Stier, der einen Nasenring hat. Ein Stier ist so stark, der wiegt ja ein Vielfaches von einem Menschen, den kann ein Mensch nicht zerren. Aber wenn er einen Ring in der Nase hat, dann kannst du den leiten. Und so ist die Macht, ja, der Sexualität wie ein Stier in der Nase, und dann geht er zu ihr, und so wie man einen Stier an der Nase ziehen kann, so zieht es ihn bis hinab zum Tod. Und Salomo sagt seinen Kindern, macht das nicht, geht nicht diesen Weg. Und Gott sagt schon in 2. Mose 20, sagt er, du sollst nicht Ehe brechen. Salomo schreibt in Sprüchen ganz am Anfang, meine Söhne, hört auf mich, geht nicht zu diesem Weg, zu diesen Mädels. Aber der Mensch, der will da gerne hin. Was ist die Folge? Mit dem Tod, das sehen wir ganz locker hier im Westen, oder? Wie viele hunderte Millionen Menschen sind an HIV, an AIDS gestorben, weil sie genau das, was Gott gesagt hat, du sollst nicht mit Füßen getreten haben. Aber ich will. Wie viele sind gestorben? Afrika, ein Großteil von Afrikas Leben, der Bevölkerung, wurde ausradiert durch HIV. Aber ich habe nicht von der WHO gehört, dass man dort vielleicht die biblische Ethik anwenden sollte oder Moral. Das hätte dem Land geholfen. Man hat nur über Medikamente geforscht und aufgeklärt, wie man es besser macht, die Sünde. Aber nicht gesagt, tut das nicht. Und die Bibel sagt, du sollst nicht. Seht ihr, der Teufel macht das Gegenteil. Wenn Gott sagt, du sollst nicht, dann sagt er, mach das, das ist gut. Aber die Bibel sagt, es führt zum Tod. Und Jakobus, der Bruder Jesu, sagt, die Begierde ist die Oma des Todes. Ja, wenn also du begehrst, dann kriegst du ein Kind, die Sünde. Und die Sünde kriegt auch ein Kind, den Tod. Begehren führt letztlich zum Tod, wenn Gott sagt, tu es nicht. Und der Teufel setzt genau da an und sagt, keineswegs, ist eine gute Sache, mach das. Immer das Gegenteil von dem, wo Gott sagt, du sollst nicht. Eigentlich ein ganz, ganz billiger Mechanismus, funktioniert bis heute. Seit 6000 Jahren lassen sich die Menschen auf diese Weise verführen. So kam auch der Sündenfall. In 1. Johannes 2, Vers 5 bis 17 beschreibt der Apostel Johannes diesen Prozess so: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was war der Wille Gottes für Eva? Das Gebot, sie soll nicht essen von dieser Frucht. Und sie hätte in Ewigkeit gelebt, wäre sie gehorsam. Aber so führte es sie zum Tod, weil sie ungehorsam war. Nur wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und ich habe eine schöne Botschaft für uns heute. Ja, durch Adam und Eva sind wir weggekommen von Gott. Wir alle sind unterwegs auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt, weil wir Erben sind der Sünde. Das ist in uns drin. Wir haben das geerbt von der schönsten Frau der Welt, von Eva, und von dem schönsten Mann der Welt, dem Adam. Wir haben das in uns. Die haben das von ihren Kindern, haben es an ihre Kinder bis hin zu uns vererbt. Aber wir können umkehren in die Gemeinschaft mit Gott, wenn wir an Jesus glauben. Ist das nicht schön? Wir können dadurch zum ewigen Leben gelangen. Das, was der Mensch im Garten Eden verloren hat, können wir durch Jesus Christus wiederbekommen. Das ist die frohe Botschaft für uns heute. Wir gehen zum weiteren Punkt. Die Sünde in der Welt. Römer 5, Vers 12. Wer möchte das lesen?
Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben.
Genau. Hier haben wir den Bibelvers, der uns belegt, dass die Sünde und der Tod zu uns allen durchgelangt ist, weil ein Mensch sie in die Welt gebracht hat. Liebe Freunde, als der Teufel auf die Erde geschmissen wurde, hat das zur Umprogrammierung und zum Fluch der ganzen Schöpfung geführt oder nicht? Noch nicht. Aber wann wurde alles umprogrammiert? Wann kam der Fluch? Wann hat Gott den Erdboden verflucht? Wann gab es Dornen und Disteln? Wisst ihr, was Dornen und Disteln sind? Nur, dass man es versteht. Das sind eigentlich Wurzeln. die von Gott umprogrammiert wurden, dass diese Wurzeln, das ist so ein starkes Material, die eigentlich Wurzelmaterial, dass die dann in den Ästen sind. Das war, als Gott den Erdboden verflucht hat, dass er Dornen und Disteln hervorrufen soll. Das Material, was in der Erde ist, wächst nun außen. Und so, der Löwe frisst nun auf einmal Lämmer. Die Schlange wird giftig, die Zecke saugt Blut. Das ist die Umprogrammierung, die dann erfolgt ist. Und hier sehen wir in Römer 5, Vers 12, dass das hier kam durch die Sünde des Menschen. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Also, liebe Freunde, der Tod, die Sünde und der Tod kam durch wen in dieser Welt? Weiß das jemand? Durch einen Menschen. Wer wird gemeint hier? Waren doch zwei. Durch Adam. Gott ist ganz konsequent. Er hat sich den Adam geschnappt und hat ihn gesucht im Garten Eden. Und dieser Kerl hat sich hinter Büschen versteckt, splitternackt, wollte mit Gott nicht mehr reden wegen einem schlechten Gewissen. Und Gott fragt, Adam, wo bist du? Und er führt das Gespräch. Adam schiebt die Schuld auf Eva und Eva schiebt die Schuld auf die Schlange. Aber Gott lässt diese Verschiebungsaktion nicht zu. Er sagt in seinem Wort, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Durch Adam, weil er die Verantwortung hatte. Er hätte seiner Frau sagen sollen, Mädel, weg hier, weg hier. Aber er hat mitgemacht. Er war bei ihr, hat sich mitverführen lassen, trägt also die Verantwortung. Und da kommt das her, gleich wie durch einen Menschen, durch Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und hier haben wir wiederum die Analogie. Durch die Begierde kam die Sünde und durch die Sünde der Tod. Seht ihr wiederum, dass die Sünde ein Kind hat, nämlich den Tod. Immer wieder sagt die Bibel, dass durch die Begierde die Sünde kommt, durch die Sünde aber der Tod. Ein ganz anderer Bibelvers. Wir haben heute schon drei Bibelverse gesehen, wo wir diesen Mechanismus sehen. Begierde, Sünde, Tod. Und so der Tod zu uns allen, zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und wir alle müssen bezeugen, wir sind Sünder. Ich möchte fragen, von euch hier, angefangen, Lukas, bist du ein Sünder? Die Bibel sagt, ich lese nochmal, weil sie alle gesündigt haben. Du auch? Bist ein normaler Mensch, nicht? Walter, ein Sünder? Ein großer, ja, der hat schon mehr verstanden. Otto, ein Sünder? Martin? Ein Sünder? Sagst du es nur, weil das in der Bibel hier steht oder weil du es auch selbst glaubst? Ein Sünder? Ein Sünder. Eine Sünderin? Ja, Giselle? Und Christina? Auch Sünder? Alle Sünder? Oh, da bin ich ja die einzige Ausnahme hier, oder? Ja, jeden Tag. Ganz genau. Die Bibel sagt, weil sie alle gesündigt haben. Wir sind alle Sünder. Wir haben das geerbt. Wir müssen das auch nicht trainieren. Wir haben das geerbt. Ja, das also sehen wir hier, wie das war. Gott hat ja damals gesagt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Jetzt habe ich eine Frage. Eva hat von der Frucht gegessen, Adam auch. Dann fielen die tot um, oder? Wie war das? Sie wurden vertrieben. Sie fielen nicht tot um. Da lag die hübsche Frau nicht im Gras, erschlagen vom Engel des Herrn. Nein, sie wurden vertrieben. Gott kümmerte sich um sie, gab ihnen noch Felle zum Anziehen. Und so wurden sie vertrieben. Und der Cherub, also eine Engelgattung, wie der Satan auch einer war, steht dort mit dem Flammenschwert und verwehrt den Weg, dass Adam und Eva nie wieder zurückkommen. Und sie mussten in diese verfluchte Welt gehen, wo der Erdboden verflucht ist und Dornen und Disteln bringt, Krankheit, Tod und Konflikte und Kriege und Hass und Zerstörung, Inflation und all das Leid und die Tränen, Das ist die verfluchte Welt, die dann eben kam aufgrund der Sünde. Wir haben Krankenhäuser, weil es Sünde gab. Wir haben das Virus, weil es Sünde gibt. Der Tod, die Friedhöfe, weil alle gesündigt haben. Das ist Gottes Strafe. Was hat der Teufel übrigens versprochen? Verspricht ja heute auch noch viel. Leb, wie du willst, es gibt keinen Gott, mach, was du willst. Was hat Gott versprochen? Du wirst sterben. Was hat der Teufel versprochen? Keineswegs wirst du sterben. Frage, gibt es den Tod? Das gehört zur Allgemeinbildung, dass jeder weiß, dass wir sterben müssen. Jeder. Und wenn Jesus nicht wiederkommt, zu unserer Lebzeit, steht eins fest. Du stirbst, Walter. Lukas, du stirbst. Du gehst durch diese Tür. Wir haben einen Freund beerdigt, den wir lieb gewonnen haben, den Richard, jetzt am Montag. Er musste durch diese Tür gehen. Auch als Christ. Du stirbst. Gott hat Recht behalten. Der Lügner hatte nicht Recht. Er hat gesagt, keineswegs werdet ihr sterben. Schau dir die Friedhöfe an. Der Mensch stirbt. Ohne Ausnahme. Und jetzt möchte ich mal fragen, wie viele Tode kennt ihr? Denn Gott hat ja gesagt, von dem Tag an, wenn du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Wie viele Tode kennen wir? Einer hat drei gesagt und das ist richtig. Drei. Wer hat's gesagt? Du, versuch die mal aufzuzählen, weil viele kennen nur einen Tod. Schauen wir, was die Bibel sagt. Wie viele kennen wir? Den geistlichen Tod? Der ewige Tod? Der physische Tod, der leibliche Tod. Und jetzt schauen wir mal, den leiblichen Tod kennen wir. Das ist, bevor man den Streuselkuchen isst, ja, bei der Beerdigungsfeier, ist man vorher am Grab und weint, weil dann der Sarg runtergelassen wird. Den kennen wir alle, haben wir alle schon erlebt. Und ich finde es übrigens sehr gut, wenn man zu Beerdigungen geht. Ich stand dann am offenen Grab standen einige Verwandte dort, junge Kerle, vielleicht Mitte 20. Ich habe die nie gesehen, ich wusste nur, die sind gläubig. Und dann habe ich den jungen Kerlen gesagt, seid ihr Christen oder seid ihr so lala Christen? Die schauen sich an, haben geschmunzelt und haben gesagt, ich hoffe Christen. Und da habe ich gesagt, Jungs, schaut mal, was da passiert. 62 Jahre und der Sarg ist unten. Wir haben wenig Zeit. Gebt Vollgas. Gebt alles, das Leben ist so kurz. Das, unter dem Eindruck stand ich. Und viele haben gesagt, 62 Jahre ist Richard geworden, so kurz. Leben ist kurz. Geben wir doch alles. Das ist der physische Tod, den kennen wir. Aber dann gibt es den geistlichen Tod. Was ist der geistliche Tod? Kann das jemand beschreiben? Bitte? Wenn jemand ohne Gott lebt, das ist, die Beziehung zu Gott ist tot. Das geistliche Leben ist tot. Die Antenne für Gott ist tot. Die gibt's nicht. Kein Empfang, kein Anschluss unter dieser Nummer. Wenn man dann den Menschen etwas sagt über Gott, kein Anschluss unter der Nummer. Man muss hunderten Menschen von Jesus sagen oder vielleicht Dutzenden, vielleicht übertreibe ich, Dutzenden von Jesus sagen und du triffst vielleicht auf einen, der Interesse hat, weil die Menschen von Gott nichts wissen und seine Existenz sogar leugnen. Und wie unwissenschaftlich ist das, zu glauben, dass die Schöpfung keine Ursache hat. Das gibt's nicht, aber wir glauben dem Gott dieser Welt, und das ist der Teufel, der Verführer. Wir glauben dieser Lüge, keineswegs hat Gott die Erde gemacht. Das ist ja der Evolutionismus, den viele glauben. Absoluter Unsinn, und das glauben Menschen. Geistlicher Tod, Gott gibt's nicht. Und dann leben sie nach ihrem Gewissen, und wenn sie keins haben, machen sie ziemlich viel kaputt. Und deswegen ist die Welt so dunkel. Das ist keine Antenne für Gott, keine Verbindung und Gemeinschaft mit Gott. Das ist geistlicher Tod. Und dann gibt es den ewigen Tod. Der trifft ein, wenn die Menschen vor Jesus stehen werden und Jesus sie, wenn sie nicht geglaubt haben, in die ewige Hölle schmeißen wird. Das ist der ewige Tod. Übrigens leugnet der Teufel 2 von 3 Toden. Welche leugnet er? Die Hölle gibt's nicht, den leugnet er. Welchen Tod leugnet der Teufel noch? Den geistlichen Tod, wenn es Gott nicht gibt, kannst du auch keine Verbindung zu ihm haben. Welchen Tod hat er auch bei Eva geleugnet? Auch 2/3 der Tode oder 3/3? Auch den leiblichen Tod. Und Eva glaubte das. Keineswegs werdet ihr sterben. Selbst den leiblichen Tod hat sie nicht geglaubt. Kurze Geschichte von mir. Ich war vielleicht 6, 7 Jahre und wir gingen mit meiner Großverwandtschaft durch den Wald und ich war ausnahmsweise hinten. Und auf einmal springt ein großer Frosch über den Weg. Und ich denke, boah, keiner hier. Wie stark ist eigentlich so ein Frosch, wenn ich da drauf trete? Ich gucke, keiner da. Und mit ganzer Kraft trete ich auf den Frosch. Und er zerplatzte und lag da, hatte seine 4 Extremitäten weg und lag da zerplatzt. Der ist tot. Das war das erste Mal, dass ich gefühlt habe, dass ich ein Leben ausgelöscht habe. Ich habe den Tod nie wahrgenommen. Und jetzt auf einmal ist der Frosch tot. Und dann wusste ich, ich bin hinterhergelaufen, hat mich keiner gesehen. Und mit pochendem Herzen, hoffentlich hat keiner gemerkt, ich habe einen Frosch getötet. Ich wusste in meinem kleinen Gehirn, den Tod nicht einzuschätzen. Ich habe den nicht erlebt. Aber da weiß ich, ich habe den Frosch tot gemacht. Den gibt's, den Tod. Aber Eva, die blitzgescheite Frau, hat noch nicht mal geahnt und geglaubt, dass es diesen Tod gibt, genau wie ich damals, als ich noch jung war. Und der Teufel hat diese Wissenslücke ausgenutzt und das Gegenteil gesagt. Keineswegs wirst du sterben. Ist Eva gestorben? Ja. Wie alt ist Adam geworden? Gott hat ja gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Wie alt ist Adam geworden? Weiß jemand? Etwa 930 Jahre. Er starb physisch, nicht sofort. Er lebte 930 Jahre. Er zeugte viele Kinder, heißt es. Kain erschlug Abel, danach kam Seth und danach wird nicht mehr gesagt, er zeugte viele Töchter, Söhne und Töchter. Also Eva hat viele, viele, viele Kinder bekommen. Ja? Und deswegen ist die Menschheit exponentiell angestiegen von der Zahl. Und wir sehen, dass der Teufel gesagt hat, keineswegs, den Tod gibt's nicht. Jetzt kann der Teufel uns ja nicht weismachen, Patrick, du weißt, wir sterben. Also den physischen Tod kann er nicht leugnen, aber die 2 anderen kann er leugnen. Und die Bibel sagt, dass es diese auch gibt. Und ich rede jetzt mal etwas über den geistlichen Tod. Die Trennung, der geistliche Tod ist die Trennung von Gott. Vorher gehen Adam und Eva mit Gott, ich sag mal im Bilde, durch den Garten Eden und haben miteinander Kaffee getrunken. Geredet, geplaudert, sich gefreut, Gemeinschaft. Dann gab's die Sünde. Wo hockten die beiden? Hinter einem Busch. Keine Verbindung mehr zu Gott. Wie kommt es, dass Adam und Eva weglaufen von ihrem Schöpfer? Von sich aus? Hatten Angst. Sie wussten, jetzt kommt die Strafe. Und so wurden sie vom Paradies vertrieben. Keine Verbindung mehr zu Gott. Ein Leben in einer verfluchten Welt. Und dann gibt es den dritten Tod im Feuersee. Das ist die ewige Hölle. Da heißt es in Offenbarung 20, und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, das ist Jesus, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Das ist der Augenblick, wenn Himmel und Erde aufhören werden zu existieren, wenn alle Menschen mal vor Jesus stehen werden, die nicht geglaubt haben. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es werden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod gab und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt, erst ein Mensch wird geboren in Trennung von Gott. Physisches Leben, aber kein geistliches Leben. Wenn du Jesus noch nicht hast, bist du geistlich tot. Genau wie Adam und Eva nach dem Sündenfall. Geistlich tot. Keine Verbindung zu Gott. Eine dicke Mauer zwischen dir und Gott. Wenn du dann stirbst, dein Herz hört auf zu schlagen, dann kommt der physische Tod. Dann trägt man dich zu Grabe und lässt den Sarg runter. Dann wirst du auferstehen und vor dem weißen Thron stehen. Wenn du Jesus nicht angenommen hast, wirst du in den zweiten Tod, das ist der ewige Tod, der Feuersee, der mit Feuer und Schwefel brennt, reingeschmissen. Das ist der Ort, der gemacht ist für den Teufel und seine Engel, die Dämonen. Da werden die hinkommen, die keine Verbindung zu Gott haben. Ganz anders ist es aber bei denen, die sich zu Jesus bekehren. Die kommen nicht dort in die Hölle, sondern sie werden gerettet und kommen in den Himmel. Gut, dann haben wir diesen Punkt besprochen. Da gibt es noch so viel zu sagen. Ich muss aber ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir schauen jetzt den letzten Punkt an, die Folge des Sündenfalls. Wer möchte diese zwei Verse lesen? Ja, bitte.
Jesaja 59, Vers 2. Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Und Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
Genau. Zwei Bibelverse, die sehr genau beschreiben, was der Sündenfall für Folgen hatte. Hier heißt es in dem ersten Vers in Jesaja 59, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Ich will euch was sagen. Wenn du ohne Gott lebst, hört Gott nicht auf dein Rufen. Steht hier ganz klar. Also was viele sagen, ja, weißt du, wenn es dir schlecht geht, kannst du ja mal gerne mal beten. Ich kenne einige, die haben sich mit dem Auto überschlagen und lagen so auf dem Dach in einem Fluss. Die haben gebetet. Ich habe geschrien zu Gott, haben gebetet. Ich kenne viele, die beten, wenn sie mit dem Dach, wenn die Räder oben sind, dann beten sie. Aber hier steht, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Wenn du also in die Kirche gehst, ohne Sündenvergebung, ohne dass du Jesus als Sündenheiland annimmst, dann kannst du zwar beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und so weiter, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben und so weiter. Und was tut Gott? Patrick, was steht hier? Er hört nicht. Warum nicht? Ja, er sagt, eure Missetaten trennen euch vor Gott. Wenn die Sünden noch da sind, das ist das andere Wort für Missetaten, wenn die Sünden noch da sind, unvergeben sind, dann nützt es nichts, wenn du Blabla machst. Selbst wenn du das biblische Vaterunser betest, was Millionen auf dem Erdenrund beten. Aber wenn man nicht um Vergebung bittet für seine Sünden, dann hört Gott nicht. Viele haben das Gefühl, ich war in der Kirche, jetzt ist bald Heiligabend, dann kommt der eine oder andere noch dahin, weil er einmal im Jahr als Christ ja mal in der Kirchenbank sitzen muss. Aber Gott hört nicht, wenn diese Leute beten. Warum? Weil die Missetaten, die Sünden uns trennen von Gott und unsere Sünden verbergen sein Angesicht, dass er nicht hört. Er will gar nicht hinschauen wegen der Sünden. Also wir sehen, dass Gott ein Problem hat mit unserer Sünde. Wenn du so bleibst, wie du bist, hört Gott dein Gebet nicht. Wenn wir aber zu ihm kommen und sagen, Gott, ich bin ein Sünder und ich gestehe es ein. Ich weiß, Jesus ging für meine Sünden ans Kreuz und ich möchte ihn um Vergebung bitten. So wie der Verbrecher am Kreuz gesagt hat, Herr, gedenke an mich. Herr, wie war das? Haben wir gesehen, ne? Und Gott, der Herr, gebot. Man muss ihn auch nicht nur als Gott, sondern als Herrn ansprechen. Herr, mein Gott, ich weiß, ich bin ein Sünder. Bitte erbarme dich über meine Sünden. Dann, wenn wir das zugeben, wenn wir um Vergebung bitten und Vergebung bekommen, sind die Sünden ja weg. Sie sind abgewaschen durch das Blut Jesu. Und dann hört Gott unser Gebet. Aber mit der Sünde zusammen hört Gott nicht. Und dann lesen wir in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und hier haben wir es wieder, liebe Freunde. Das ist die vierte Bibelstelle, die wir uns heute anschauen. Welches Kind kriegt die Sünde? Den Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Paulus erklärt an anderer Stelle, die Begierde gebiert die Sünde aber gebiert den Tod. Und hier sehen wir auch wiederum, die Mutter des Todes ist die Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Da sehen wir, du wirst nicht, kommst aus dem Tod nicht raus. Weil du gesündigt hast, wirst du den Tod bekommen. Eine Frage, wir haben eben ja gesagt, wir sind Sünder. Wer hat alles gesagt, wir sind Sünder? Ich gehe die Reihe nicht durch. Einfach Arm heben. Alle. Wisst ihr, was hier steht? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Weißt du, was du am Monatsende bekommst vom Arbeitgeber? Dein Lohn. Hast du 160 Stunden gearbeitet, kriegst du einen Lohn für 160 Stunden. Hast du 180 Stunden gearbeitet, kriegst du auch noch die 20 obendrauf. Ja? Den Lohn der Sünde. Und Gott ist auch gerecht. Er gibt dir deinen Lohn. So wie du arbeiten gehst und deinen Lohn dafür kriegst, so kriegst du den Lohn. Und zwar den Tod. Und im Tod wird es auch Strafen geben, die unterschiedlich sind. Kennt ihr die Stelle? Es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir, Kapernaum. Gott macht Unterschiede. Adolf Hitler kriegt eine andere Strafe als Patrick. Ja? Aber er kriegt eine Strafe, wenn Patrick genauso bleiben würde und nicht zu Jesus gekommen wäre. Patrick kennt den Herrn Jesus. Aber wenn das nicht so wäre, dann wäre der Lohn der Sünde der Tod, und zwar der ewige Tod. Aber hier gibt es ein schönes Aber. Hier steht, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was ist eine Gnadengabe? Ein Geschenk. Hier wird gesagt, du hast den Tod verdient, aber Gott hat ein Geschenk für dich. Steht das hier? Stimmt das nicht so? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt also, du hast eben aufgezeigt, du hast Sünde. Tod ist das Verdienst, das du bekommst. Das ist die Gesetzmäßigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Aber, hier gibt es ein schönes aber die Gnadengabe Gottes, das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ist das nicht schöne Botschaft? Oder auch im Vergleich zum Vers vorher. Eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht. Er kann euch nicht hören, nicht riechen und nicht ansehen mit eurer Sünde. Aber er hat ein Geschenk für euch. Jesus. Wenn ihr an ihn glaubt, wird diese Gesetzmäßigkeit, Gottes Gerechtigkeit, den ewigen Tod, den ihr verdient habt, das wird umgewandelt in ewiges Leben. Wir bekommen anderen, sage ich mal, ein anderes Geschenk, ewiges Leben, weil wir Jesus haben. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne, frohe Botschaft. Liebe Freunde, wir kommen zum Schluss. Ich möchte nur noch kurz wiederholen in ganz wenigen Sätzen. Es gibt einen Befehl Gottes, erster Punkt. Gott hat gesagt, von dem Tag an, wenn du von diesem Baum essen wirst, wirst du gewisslich sterben. Wir alle wissen, Gott ist der Herr und hat Gebote. Wenn wir nicht auf seine Gebote hören, sündigen wir. Und Gott hält immer Wort. Es ist zum Tod gekommen. Dann der zweite Punkt, die Versuchung. Die Schlange sagt wie immer, welches Wort? Keineswegs. Merkt euch dieses Wort. Keineswegs. Gott sagt, du sollst nicht. Und der Teufel sagt, keineswegs. Gott sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Der Teufel sagt, keineswegs. Und so können wir alle Gesetze Gottes nehmen. Er wird immer was sagen? Das Gegenteil. Keineswegs. Er ist ein Lügner. Und der Lügner sagt nicht die Wahrheit. Der Teufel sagt das Gegenteil, verführt sie, die Eva, macht eine absolut perverse Gehirnwäsche und malt ihr das Schönste vor Augen, dass Gott ihr was vorenthalten würde. Eva glaubt das. Und wir sehen im dritten Punkt den Sündenfall. Und die Gehirnwäsche funktioniert. Sie sah auf die Frucht, dass es ein guter Baum wäre, dass seine Lust wäre für die Augen und dass er weise macht. Und sie nahm und aß. Verführt. Gehirnwäsche. Katzenkot mit Schokoladenpudding verwechselt. Absolut pervers. Aber so ist der Teufel. So ist er. In allem. Sieht immer gut aus. Aber wenn du in der Falle hängst, ist es überhaupt nicht lustig. Der lacht sich tot, weil er ein Mörder ist. Aber von der Seite betrachtet ist das Opfer das belogenste und betrogenste Wesen, was man sich vorstellen kann. Deswegen entschuldigt dieses Beispiel aus der ägyptischen Geschichte. Aber so pervers ist der Teufel. In allem. Er verdreht alles. Er ist ein Vater der Lüge und ein Menschenmörder von Anfang an, sagt die Bibel. Er freut sich, wenn er uns das Gehirn wäscht und wenn wir das glauben. Dann kam die Sünde in die Welt mit all den Folgen. Und die schöne Botschaft ist, ja, der Lohn der Sünde ist zwar der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es gibt einen Weg, aus dem ewigen Tod zu entrinnen. Du musst Jesus haben, dich zu ihm bekehren. Und das wünsche ich von ganzem Herzen, dass ihr Jesus findet. Alle, die hier sitzen und auch alle, die in diesem Bibelkurs dabei sind, dass ihr Jesus findet. Das, was der Mensch im Garten Eden verloren hat, können wir wiederfinden. Durch Jesus Christus. Ewiges Leben. Es geht zurück in den Himmel für alle, die das annehmen. Ja, vielen Dank für alle, die jetzt hier zugehört haben. Ihr habt so gut zugehört, dass ihr schuld dran seid, dass ich 5 Minuten überzogen habe. Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch Gottes Segen. Möchte mich von euch verabschieden. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und auch euch alles Gute. Und ich will, bevor ich Tschüss sage, noch sagen, was nächste Woche für ein Thema kommt. Ein ganz interessantes Thema. Das Thema heißt, warum kann Gott seine Absichten mit dir nicht erreichen? Gott hat Gutes mit uns vor, aber warum klappt es nicht? Das liegt an uns oft. Und da wollen wir darüber reden. Was stört, dass Gott unser Leben schön machen kann? Das ist das Thema fürs nächste Mal. Alle herzlich eingeladen. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Auch euch alles Gute. Auf Wiedersehen. Gott segne euch.